Wir wollen uns heute Abend und dann auch in der nächsten Woche im Bibeltraining mit einem biblischen Buch beschäftigen, das wohl, so denke ich, nicht zu den allerbekanntesten gehört. Ich denke aber, dass es auch ein wichtiger und schöner Aspekt des Bibeltrainings ist, dass wir gemeinsam die Bibel immer besser kennenlernen und dass wir auch noch vorhandene weiße Flecken in unserem Bibelwissen angehen und sie farbiger werden lassen. Deshalb soll uns jetzt das Buch Haggai beschäftigen, einer der sogenannten kleinen Propheten im Gegensatz zu den sogenannten großen Propheten wie Jesaja, Jeremia, Ezekiel oder Daniel. Wie gesagt, Haggai soll jetzt im Mittelpunkt stehen. Es ist immer wieder ganz neu beeindruckend zu sehen, wie aktuell die Botschaft dieser Propheten auch heute noch ist. Diese Boten Gottes haben damals in ihrer Zeit für die damalige Situation und für das damalige Volk gesprochen und ganz genau in konkrete Situationen hinein. Und trotzdem gibt uns ihre Botschaft auch heute ganz, ganz unverzichtbare Leitlinien für unser eigenes Glaubensleben. Haggai, ich hoffe, dass Sie das alle gefunden haben. Wenn Sie im Alten Testament von hinten her blättern, dann finden Sie ihn schneller als von vorne. Haggai ist der erste uns bekannte nachexilische Prophet, also der erste Prophet, der nach der Wiederzurückführung aus Babel gepredigt hat. Er gehört zusammen mit Zacharia und Maleachi zu den letzten von Israel anerkannten Schriftpropheten und Propheten überhaupt. Der Name Haggai bedeutet der, der am Fest geboren ist. Nach den Angaben in seinem eigenen Buch wirkte dieser Prophet vom 29. August bis zum 18. Dezember des Jahres 520 vor Christus, also eine gesamte Verkündigungszeit von circa 4 Monaten. Nach Esra, der auch über Haggai berichtet, hat Haggai nicht nur den Anstoß zum Tempelbau gegeben, sondern auch den Fortgang der Bauarbeiten begleitet. Weitere Angaben bei Esra über Haggai legen nahe, dass Haggai bis zur Fertigstellung des zweiten Tempels weitergewirkt hat. Das heißt, bis zum Februar des Jahres 515 vor Christus. Und wenn man diesen Hintergrund sieht, dann war Haggai einer der wenigen Propheten, die noch zu ihren Lebzeiten die Erfüllung ihrer eigenen Prophetie erlebt haben. Um das Buch Haggai ein bisschen besser verstehen zu können, wollen wir wenigstens kurz uns mit der damaligen geschichtlichen Situation beschäftigen. 587 vor Christus hatte Israel seine bis dahin größte Katastrophe erlebt. Nebukadnezar hatte den Tempel zerstört und einen Großteil des Volkes nach Babylon weggeführt. Die Gefangenschaft dauerte fast 50 Jahre bis 538 vor Christus. Und damals hat dann der neue Herrscher des Orients, der Perserkönig Kyros, die Rückkehr der Juden nach Jerusalem erlaubt. Bald nach der ersten Rückkehr treten dann Serubabel und Josua, die hier in diesem Buch erwähnt werden, an die Spitze derer, die den Tempel wieder aufbauen wollen. Allerdings haben sie in den Jahren 537 und 36 vor Christus, als sie den Tempelbau begonnen haben zu bauen, haben sie dieses Ziel nicht erreicht. Es wurde zwar einiges gearbeitet, es wurde ein Brandopferaltar restauriert, es wurde Holz beschafft, um den Tempel wieder auszubauen und es wurde auch ein feierlicher Baubeginn vorgenommen, in Esra 3 nachzulesen. Und dann kommt aber ein ganz, ganz herber Abbruch des ganzen Unternehmens. Die Samaritaner, also die, die nicht nach Babel geführt wurden und die sich dann mit anderen Völkern vermischt haben, die Samaritaner, die wollten auch mit am Tempel bauen und dieses Vorhaben wurde abgelehnt. Daraufhin haben sich dann die Samaritaner bei Kyros beschwert und die Israeliten mussten aufhören, den Tempel zu bauen. Und zwar 16 Jahre lang. In diesen Jahren 536 bis 20, in denen Gottes Haus als Ruine in Jerusalem stand, da gab es in Israel zwar ein halbwegs normales Leben, man hat Landwirtschaft betrieben, es gab Ernten, es gab aber auch Dürre. Vor allem hat sich aber in diesen 16 Jahren eine ganz, ganz starke geistliche Lähmung über dieses Volk Israel gelegt. Und die schlimmste Auswirkung dieser geistlichen Lähmung war der Egoismus, der nur für die eigenen Belange sorgen wollte. Ein Egoismus, der Gottes Willen links liegen ließ. Das wird dann gleich in den ersten Versen von Haggai angesprochen. Das war ein ganz eigenartiger religiöser Zwischenzustand. Da gab es zwar ein Priestertum mit einem hohen Priester an der Spitze, es gab Gottesdienste, es gab auch Opfer an dieser Ruine des Tempels, es gab sogar das Studium von Gottes Wort. Das Gesetz des Mose wurde beachtet, der Brandopferaltar war sogar in Ordnung und es wurde ein zaghafter Versuch gemacht, den Tempel wieder aufzubauen. Und dennoch fehlte das Zentralstück des religiösen Lebens, der fertige Tempel. Und gerade da setzt Haggai mit seiner Botschaft ein. Und ich denke, gerade da müsste Haggai auch heute bei uns einsetzen. Wir haben kirchlich gesehen alles, was zu einer guten Arbeit nötig ist. Wir haben Gebäude, wir haben Mitarbeiter, wir haben Finanzen. Und doch fehlt so oft, jetzt gesamtkirchlich gesehen, das Entscheidende. Die Bereitschaft, Gott an die erste Stelle zu setzen, und zwar ohne Wenn und Aber. Und dann auch ohne Wenn und Aber Gottes Wort zu akzeptieren und umzusetzen. Auch dann, wenn dieses Wort Gottes immer mehr dem gängigen Zeitgeist widerspricht und wenn das Nachteile bringt, wenn man trotz dem Zeitgeist zu Gottes Wort steht. Das Buch Haggai, das verständlicherweise in der Kürze seiner zwei Kapitel nur eine Auswahl der Verkündigung Haggais bringen kann, lässt sich in 5 Teile gliedern. Im ersten Kapitel, das wir heute zusammen lesen, ruft Haggai zunächst in den Versen 1 bis 11 zum Tempelbau auf. Und dann in den letzten Versen dieses Kapitels wird dann der Erfolg dieses Aufrufs geschildert. Kapitel 2 von Vers 1 bis 9, da ermuntert der Haggai die Leute, am Tempel weiterzubauen. In Versen 10 bis 19 wird der Segen verheißen und die letzten 4 Verse bringen eine persönliche Verheißung an Zerubabel, die dann auch noch im Neuen Testament entscheidend wichtig ist. Die Kombination von prophetischer Botschaft und von Geschichts- bzw. Erlebnisbericht entspricht dem, was wir auch von anderen Propheten im Alten Testament kennen. Diese beiden Kapitel im Haggai sind vorwiegend auf den Tempel konzentriert. Und manche, auch heutige Ausleger, haben deshalb dem Haggai ein oberflächliches Lohndenken vorgeworfen, weil er nur vom äußerlichen Tempelbau reden würde und weil er nur den äußeren Vollzug des Gottesdienstes fordern würde. Aber etwas ganz anderes ist der Fall. Haggai legt, und das werden wir sehen, er legt ganz, ganz großen Wert darauf, dass dem Tempelbau, dass der äußeren Arbeit die innere Umkehr vorangeht. Er will, dass gottesfürchtige, gehorsame und von Gott erweckte Menschen, dass die den Tempel bauen, als Folge ihrer wieder neu belebten Beziehung zu Gott. Und deshalb ruft Haggai ganz, ganz deutlich auf zur Abkehr von der Ich-Sucht, zur Umkehr zu Gott und zu neuem Gehorsam Gott gegenüber. Er redet sowohl vom Gericht als auch vom künftigen Heil, wenn das Volk auf Gottes Wort eingeht. Neben dem Tempel sind die prophetischen Weissagungen auf die Zukunft und hier besonders die Weissagungen auf den kommenden Messias, der zweite Schwerpunkt bei Haggai. Und nicht von ungefähr knüpft das Neue Testament an diese Zukunftsverheißungen des Haggai an. Alles in allem erweist sich Haggai als bedeutender Prophet. Er knüpft an die Linie der Propheten an, die vor und während der babylonischen Gefangenschaft gewirkt haben. Als Zeuge Gottes, als Bote Gottes ist Haggai genau an den Punkt der Heilsgeschichte gestellt, an dem es um den Wiederaufbau des Tempels und um die geistliche Wiederherstellung Israels ging. Er steht also an einem ganz, ganz wesentlichen Wendepunkt in der Geschichte des Volkes Gottes. Er kennt noch die Generation, die zur Zeit des ersten Tempels lebte, und er ist doch schon Angehöriger einer neuen Zeit nach der Gefangenschaft. Uns Christen hat er nicht nur einen Teil des alttestamentlichen Gotteswortes vermittelt, sondern ist auch einer jener Väter geworden, von denen Paulus in Römer 9, Vers 5 spricht. Die Väter, die Paulus zu den besonderen Vorzügen des Volkes Israel zählt. Der Hebräerbrief zitiert in Kapitel 12, Vers 26 die Stelle Haggai 2, Vers 6. Dort heißt es, noch einmal will ich bewegen nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Und der Hebräerbrief deutet diese Verse dann als Weissagung auf die endzeitliche Umwandlung der Welt und auf die Errichtung eines unvergänglichen Gottesreiches. Wie gesagt, bereits bei Haggai vorausgesagt. Interessante Parallelen zum Neuen Testament finden sich bei Haggai zum Beispiel in 2 Vers 9. Dort heißt es, ich will Frieden geben an dieser Stätte, spricht der Herr Zebaoth. In Jesus erfüllt sich dieses Wort und er nimmt dieses Wort auf und sagt, meinen Frieden gebe ich euch. In Haggai 1, 13 verspricht Gott, ich bin mit euch. Und ganz ähnlich sagt es uns Jesus in Matthäus 28, 20 zu und da erfüllt sich wieder ein Wort aus Haggai in Jesus Christus. Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Die engste Beziehung zwischen Haggai und dem Neuen Testament besteht aber darin, dass die Verheißung in Haggai 2, Vers 20, diese Verheißung vom Siegelring Zerubabels, dadurch in Erfüllung ging, dass aus Zerubabels Familie Josef und Jesus stammen. Der Siegelring Zerubabels ging also nicht verloren. Zerubabel gehört in die Familientafel Jesu hinein, etwa in Matthäus 1 oder in Lukas 3 nachzulesen. Und er vermittelt an Jesus den wahren Messias, die Verheißungen und den Segen des Davidgeschlechts. Ich lese jetzt Kapitel 1, die Verse 1 bis 15, Haggai 1. Im zweiten Jahr des Königs Darius, im sechsten Monat, am ersten Tage des Monats, geschah des Herrn Wort durch den Propheten Haggai zu Zerubabel, dem Sohn Sealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem Hohenpriester. So spricht der Herr Zebaoth, dies Volk spricht, die Zeit ist noch nicht da, dass man des Herrn Haus baue. Und des Herrn Wort geschah durch den Propheten Haggai, aber eure Zeit ist da, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt, und dies Haus muss wüst stehen. Nun so spricht der Herr Zebaoth, achtet doch darauf, wie es euch geht. Ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht erwärmen. Und wer Geld verdient, der legt es in einen löchrigen Beutel. So spricht der Herr Zebaoth, achtet doch darauf, wie es euch geht. Geht hin auf das Gebirge und holt Holz. Und bau das Haus, das soll mir angenehm sein, und ich will meine Herrlichkeit erweisen, spricht der Herr. Denn ihr erwartet wohl viel, aber siehe, es wird wenig, und wenn ihr es schon heimbringt, so blase ich's weg. Warum das? Spricht der Herr Zebaoth, weil mein Haus so wüst dasteht und ein jeder nur eilt, für sein Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch den Tau zurückgehalten und das Erdreich sein Gewächs. Und ich habe die Dürre gerufen über Land und Berge, über Korn, Wein, Öl und über alles, was aus der Erde kommt, auch über Mensch und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Da gehorchten Zerubabel, der Sohn Sealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, der hohe Priester, und alle übrigen vom Volk der Stimme des Herrn, ihres Gottes, und den Worten des Propheten Haggai, wie ihn der Herr, ihr Gott, gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, der beauftragt war mit der Botschaft des Herrn an das Volk, ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Sealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jesuas, des Sohnes Jozadaks, des hohen Priesters, und den Geist aller übrigen vom Volk, dass sie kamen und arbeiteten am Haus des Herrn Zebaoth, ihres Gottes. Am 24. Tag des sechsten Monats im zweiten Jahr des Königs Darius. Im Gegensatz zu manchen anderen Prophetenbüchern hat Haggai keine Überschrift. Etwa, dies ist das Wort des Herrn durch Und dann kommt der Name des jeweiligen Propheten. Was Haggai im ersten Vers des ersten Kapitels berichtet, ist bereits die Einleitung in die erste Botschaft dieses Propheten. Ich möchte jetzt die Verse so nacheinander durchgehen. Vers 1, der sechste Monat, der hier erwähnt wird, ist der Monat Elul. Das entspricht unserem August, September. Es handelt sich also um den Monat, in dem die Trauben- und Obsternte eingebracht wird. Und darauf spielt Haggai an, zum Beispiel in Vers 11, wo er sagt, ich habe die Dürre gerufen über Korn, Wein und Öl. Gott knüpft also mit seiner Botschaft an Dingen an Situationen, die den Menschen damals verständlich und bestens bekannt sind. So, wie es ja Jesus dann später im Rahmen seiner Gleichnisse auch getan hat. Der erste Tag des Monats ist der Neumond und dieser Tag war ein Fest. Haggai hat deshalb vermutlich seine Botschaft an die versammelte Festgemeinde in Jerusalem gerichtet. Die exakte Datierung, die hier ja in diesen wenigen Versen mehrmals vorkommt und die auffällt, der erste Tag des ersten Monats und so weiter, diese Datierung, es ist der 29. August 520, ist ein häufiges Kennzeichen der biblischen Prophetie. So eine genaue Datierung unterstreicht, dass Gottes Wort in unserer geschichtlichen Zeit laut wird und dass sich Gottes Wort auch der Nachprüfung stellt. Gott spricht nicht nur einfach so in den luftleeren Raum hinein oder über unsere Situation hinweg. Gott meint vielmehr uns, ganz konkret unsere jeweilige Situation. Gottes Wort ist nicht lebens- oder realitätsfern, wie so viele das meinen, sondern auch heute so aktuell wie damals. An diesem 29. August, wie gesagt, geschieht es, das Wort des Herrn erging durch Haggai. Nach der Gefangenschaft, nach der Herausführung aus Babylon war das, wie gesagt, das erste Mal, dass Gott wieder zu einem Propheten redete. Und das war alles andere als selbstverständlich. Und ich denke, das ist eine ganz großartige Sache, dass Gott nicht aufhört, zu seinem Volk zu reden, auch zu uns zu reden, auch wenn das Volk wie damals vorher Gott untreu wurde. Und trotzdem knüpft Gott wieder von sich aus an und geht seinem Volk nach. Das Wort des Herrn erging durch Haggai. Und auch diese Tatsache wird in diesen wenigen Versen mehrmals angesprochen. Haggai ist also wirklich nur Werkzeug Gottes, nur Überbringer dessen, was Gott sagt. Es ist nicht seine eigene Botschaft, die er sagt, sondern die Botschaft Gottes. Und das sagt etwas über die absolute Verbindlichkeit dieser Botschaft aus. Die erste Botschaft Haggais geht an zwei Personen, an Zerubabel und an Josua. Wie gesagt, diese Namen kommen immer wieder vor, auch im Neuen Testament. Zerubabel war ein Enkel des 597 vor Christus von Nebukadnezar nach Babel weggeführten Königs Joachim. Er gehörte zu den ersten Rückwanderern aus der Gefangenschaft und genoss bei den Persern ein so großes Vertrauen, dass er sogar zum Statthalter in Israel bestimmt wurde. Kein anderer Angehöriger der Davidsfamilie außer David selber hat so viele Segensverheißungen erhalten wie dieser Zerubabel. Er bildet eine der entscheidenden Weichenstellungen im Heilsplan Gottes. Interessant sind die Parallelen zwischen Zerubabel und Mose. Beide tragen sie nicht hebräischen Namen. Mose ist ägyptisch und Zerubabel babylonisch. Beide sind außerhalb von Israel geboren und aufgewachsen. Beide sind Prinzen, Mose ein ägyptischer und Zerubabel ein judäischer. Beide wurden in einer der Hochkulturlandschaften des alten Orients erzogen. Und beide trieb es zu ihren Brüdern aus bzw. in Israel zurück. Beide wurden in ganz brisanten Situationen der Geschichte Israels zum Führer des Volkes. Und beide lebten an entscheidenden Weichenstellungen der Geschichte Israels. Der zweite Adressat, an den Haggai hier seine Botschaft richtet, ist Josua, der Hohepriester. Er war ein Enkel des letzten Hohenpriesters, der vor der Gefangenschaft amtiert hat. und der hieß Seraja. Diesen Seraja ließ Nebukadnezar vor der Wegführung hinrichten. Josua ist dann vermutlich in Babylon geboren und mit Zerubabel zusammen steht er an der Spitze der Heimkehrer aus der Gefangenschaft. Der Hohepriester oder, wenn man es wörtlich übersetzt, der große Priester ist der oberste Priester, der die Aufsicht über allen anderen Priester hat und der auch Rechtsprechung unter den anderen Priestern ausübte. Er hat das Priestertum vor Gott repräsentiert. Vers 2. Haggai hat eine Vorliebe für den Gottesnamen Yahweh Zebaoth. Yahweh, das ist der Name, den Gott dem Mose am brennenden Dornbusch geoffenbart hat. Und Zebaoth heißt Herr der Heerscharen und meint die himmlischen Heerscharen. Gott ist der Herr auch der himmlischen Heerscharen. Und Haggai sagt das nicht einfach so hin, sondern es geht um den einen wahren Gott, der sich uns Menschen selber sogar namentlich vorgestellt hat. Haggai vertritt nicht irgendeinen x-beliebigen Gott. Ich denke, gerade dieser Punkt ist heute sehr, sehr wichtig. Wir leben in einer Zeit, in der sehr, sehr viele Götter angebetet werden. Und in einer Zeit, in der von vielen die Meinung vertreten wird, es ist doch wirklich egal, welchen Gott ich anbete, wenn es nur einen Gott gibt, dann ist letztlich doch alles der gleiche, ganz egal, wie der dann jeweils genannt wird. Hauptsache, ich bete überhaupt einen Gott an. Haggai redet, und das ist entscheidend, im Namen des Gottes, der selber sagt, wie er heißt, und der auch sagt, dass es neben ihm keine anderen Götter gibt. Alles andere und auch alle anderen sogenannten Götter heute sind falsche Götter und sind Götzen. Gott stellt in diesem ersten Wort fest, das Haus Yahweh kann nicht gebaut werden. Das heißt, Gott muss noch warten. Gott steht sozusagen auf dem Abstellgleis. Das jüdische Volk, und das ist natürlich ein schwerer Vorwurf, das jüdische Volk handelte nach dem Grundsatz, erst kommen wir, unsere Häuser, unsere Familien und dann erst kommt Gott. Damit stehen die Juden im Gegensatz etwa zu Noah, der nach der Sintflutkatastrophe zuerst Gott einen Altar baute und dann erst für seine eigenen Belange sorgte. Wie sieht es da bei uns modernen Menschen aus? Haben wir mehr Zeit für Gott? Oder leben nicht sehr viele von uns oder von unseren Mitmenschen genau nach dem gleichen Maßstab, erst ich und dann, wenn überhaupt, Gott? Dass Menschen, die bewusst auf den Glauben verzichten, sich selbst an die Stelle setzen, die eigentlich Gott zusteht, das ist schon schlimm genug. Haggai redet aber hier, und das ist eigentlich noch bedauerlicher, zu Menschen, die Gott eigentlich kennen müssten und die ihm trotzdem den ihm zustehenden Platz streitig machen. Die Israeliten hatten ja durchaus Anstrengungen unternommen, den Tempel zu bauen, bevor sie das unterbrechen mussten. Allerdings darf diese Anstrengung und diese Gottesverehrung aus der Vergangenheit nicht zum Ruhekissen werden für das Volk damals und es darf auch heute nicht zum Ruhekissen für uns werden. Deshalb tritt jetzt Haggai auf, um erneut das Thema des Tempelbaus und damit das Thema des Gehorsams gegenüber Gott aufzugreifen. In Vers 3 wird noch einmal unterstrichen, dass die Worte Haggais ganz direkt von Gott kommen. Das Wort trifft direkt ins Schwarze. Was man sich selber wünscht, das verweigert man Gott. Für sich selber hat man Zeit und für Gott hat man keine Zeit. Durch diesen Egoismus der jüdischen Gemeinde ist auch ein Abstand entstanden zwischen dem Volk und zwischen seinem Gott. Haggai spricht zwar am Anfang die beiden obersten Vertreter des Volkes an, aber gemeint, und das wird im Text deutlich, gemeint ist jeder Einzelne vom Volk. Jeder Einzelne wird auf diese unhaltbare Situation gestoßen. Ihr lebt in getäfelten Häusern, in Prachtbauten und Gottes Haus liegt in Trümmern. Das Verhalten des Volkes in Jerusalem entspricht bereits so kurz, so wenige Jahre nach der Herausführung aus Babylon, wieder ganz genau dem Zustand vor der Wegführung, vor der Katastrophe der Tempelzerstörung. So schnell haben diese Leute damals diese großartigen Erfahrungen vergessen, die sie mit Gott gemacht haben. Und so schnell hat die Undankbarkeit wieder die Oberhand gewonnen. Vers 5. Die Fortsetzung von Gottes Wort ist interessant. Gott weist diese Leute ganz deutlich auf ihr Versäumnis hin, aber dann folgt keine Anklage, sondern ein Wort, das zur Besinnung aufruft. Überlegt doch einmal, welche Konsequenzen euer seitjähriges Verhalten bringt. Viel Arbeit und wenig Erfolg, viel Mühe und wenig Segen. Die Israeliten haben zwar das, was sie zum äußeren Leben brauchen, von einer Stillung auch nur der äußeren Bedürfnisse kann aber überhaupt nicht die Rede sein. Und hier an dieser Stelle kommt ein im Alten Testament ganz wesentlicher Zusammenhang zum Ausdruck. Wen Gott segnet, den segnet er auch mit äußerem Segen. Haggai 1, Vers 6 steht überhaupt für das, was Gottloses Schaffen bringt. Man müht sich ab und es bleibt vergebliche Mühe. Dieser Vers erinnert ganz, ganz stark an den Fluch vom Berg Ebal in 5. Mose 28. Du wirst viel Samen auf das Feld sehen, aber wenig einsammeln. Und bei diesem Fluch auf dem Berg Ebal geht es ja um den Gehorsam beziehungsweise um den Ungehorsam Gott gegenüber. Ganz deutlich ist das Bild, das Haggai am Ende dieses Vers 6 gebraucht, der löchrige Beutel oder das Fass ohne Boden, könnte man auch sagen. Ihr arbeitet in ein Fass ohne Boden. Und so ist der Mensch ohne Gott, damals und bis heute. Was wir als Menschen tun, das kann wohl Ehre und Anerkennung einbringen. Vielleicht sogar vergänglichen Reichtum. Und das wird deutlich an vielen Menschen, die ohne Gott leben und die trotzdem scheinbar äußerlich recht gut leben. Aber am Ende gilt dann wortwörtlich, was Jesus so ausdrückt. Sie haben ihren Lohn dahin. Es fehlen, wenn jemand ohne Gott lebt, es fehlen die Schätze, die vor Gott einen Wert haben. Und damit verdient dann ein Leben insgesamt das Urteil, vergeblich gelebt. Und gerade dieser Aspekt in der Botschaft des Haggai könnte speziell für unsere Zeit und auch speziell für unsere gesellschaftliche Situation gesagt sein. Was bei den allermeisten unserer Mitmenschen im Mittelpunkt steht, das wird, wie bei den Juden damals in Jerusalem, schon am äußeren Erscheinungsbild unserer Städte deutlich. Mir ist das erst neulich aufgefallen, als ich wieder einmal so quer durch Stuttgart gefahren bin mit dem Auto. Überall wird man durch Werbung darauf aufmerksam gemacht, was unter uns zählt. Unsere Gesundheit, unser Reichtum, unsere persönliche, ideologische oder politische Meinung, unsere Karriere und unser begrenztes irdisches Leben. Gott kommt da, wenn überhaupt, nur ganz am Rande vor. Und Gott wird von vielen bereits als überflüssiges Übel bezeichnet, das eben ein paar mittelalterlich anmutende Menschen immer noch brauchen, wie das eine junge Frau erst vor 2 Tagen im Fernsehen gesagt hat. Wie gesagt, ein Problem damals und ein Problem heute. In Vers 7 ruft Gott aber dazu auf, dass das nicht so bleiben kann. Gott will, dass es bei den Israeliten zu einer Änderung ihres Lebens kommt. Nehmt das, was ich sage, zu Herzen. Erkennt euren gefährlichen Zustand. Begreift endlich, was Priorität hat in eurem Leben und was dann erst an der zweiten Stelle kommt. Und auch in Vers 7, und ich denke, das ist eine gute Sache, dass das so häufig kommt, auch in Vers 7 betont Haggai wieder, das sagt Gott. Das sage nicht ich selber. Das sagt Gott. Das ist nicht meine menschliche Meinung. Und was wir heute in Übereinstimmung mit Gottes Wort und im Gehorsam gegenüber dem Auftrag Jesu weitergeben, das ist ebenfalls nicht unsere eigene menschliche Meinung, auch wenn uns das von vielen immer wieder unterstellt wird. Jesus hat uns das großartige Recht gegeben, das auch deutlich zu sagen. Wer euch hört, der hört mich, und wer euch verachtet, der verachtet mich. Gottes Wort ist, ist verbindlich und kein Mensch, auch heute nicht, kein Mensch wird folgenlos, einfach, achtlos an Gottes Wort vorbeigehen können. Vers 8, Gottes Wort ist sehr, sehr konkret. Haggai gibt im Auftrag Gottes seinem Volk einen klaren Auftrag. Geht, holt Holz und baut das Haus. Gott will unseren ehrlichen Gehorsam. Gott will nicht nur eine theoretische Zustimmung zu seinem Wort oder zu seinem Willen. Gerade in der praktischen Nachfolge, gerade wenn wir das, was wir glauben, auch praktisch umsetzen, wird sich zeigen, ob Israel damals oder wir heute von unserer Selbstsucht ab und uns dem Herrn zukehren. Sind wir bereit, das sollten wir uns immer wieder fragen, sind wir bereit, tagtäglich das in unsere Lebenspraxis zu verwirklichen, was wir glauben und bekennen? Worte sind sehr schnell gesagt und Worte werden uns in unserer Gesellschaft auch noch recht leicht gemacht. Aber entscheidend ist, dass wir das auch umsetzen, was wir sagen. Salomo hat zur Holzbeschaffung beim Bau des ersten Tempels Arbeiter eingesetzt. Beim zweiten Tempel, bei Haggai jetzt, wird der freiwillige Einsatz aller Israeliten gefordert. Nicht nur einige aus dem Volk, sondern alle. Jeder ohne Ausnahme ist von Gott aufgerufen. Baut das Haus. Das ist das eigentliche Ziel dieses Auftrags. Das Haus ist der Tempel Gottes. Das Neue Testament spricht davon, dass wir die Gemeinde der Tempel Gottes sind. Und jetzt, heute unter uns, geht es darum, dass dieser Tempel gebaut wird. Und dass wir mithelfen, dass dieses Ziel auch erreicht wird. Kommt es zum Aufbau des Tempels, dann wird Gott daran Wohlgefallen haben. Gott betrachtet diesen Tempelbau geradezu als ein wohlgefälliges Opfer. Damit sind wir in der Nähe von Psalm 51, 18, wo Sündenbekenntnis, Demut und Gehorsam als Gott wohlgefällige Opfer bezeichnet werden. Gott hat nicht nur, und das habe ich schon am Anfang erwähnt, Gott hat nicht nur am Tempel, sondern am ganzen Volk, das diesen Tempel baut, Wohlgefallen. An dem Volk, das ihm gehorsam ist und entsprechend handelt. In Vers 8 am Ende heißt es, dann werde ich mich geehrt sehen, wenn man das wörtlich übersetzt. Gott will sich nicht nur mit den Lippen ehren lassen, sondern auch mit der Tat. Und zur Zeit des Haggai heißt das dann eben, der Tempel soll wieder gebaut werden. Bevor das geschieht und wenn der Tempel als Ruine liegen bleibt, so lange bleibt Gottes Ehre verletzt. Das fordert die Nichtglaubenden zum Spott heraus, wenn der Tempel Gottes als Ruine dasteht. Und wer Gottes Ehre verletzt, der kann nicht von sich behaupten, dass er Gott liebt und dass er Gott nachfolgen will. Es geht ja letztlich gar nicht um den Tempel als Gebäude an sich, sondern um den Tempel als Gottes Haus und um ein Bekenntnis zu diesem Gott. Ob dieses Haus Gottes in Ordnung gehalten oder vernachlässigt wird, das hat entscheidend etwas mit dem Verhältnis der Israeliten zu Gott zu tun. Wenn sie Gott ehren, dann muss das auch in ihrem Verhalten Gott gegenüber deutlich werden. Und dann ist das Beste für Gott gerade gut genug. Wir beten im Vaterunser ja immer wieder, zumindest auch jeden Sonntag, den Satz, dein Name werde geheiligt. Da geht es um die Ehre Gottes. Und es liegt mit an uns und unserem Verhalten, dass das zumindest in unserer allernächsten Umgebung auch geschieht. In Vers 9 bis 11 kommt Gott noch einmal auf den jämmerlichen Zustand zurück, in den Israel durch seine eigene Schuld geraten ist. Ihr erwartet viel, aber es wird wenig. Man könnte für unsere Gegenwart mit ihrem materialistischen und egoistischen Gewinnstreben kaum eine bessere Überschrift finden als diesen Satz aus dem Buch Haggai. Und dann stellt Gott selber die Frage, warum ist das so? Warum müssen Leute viel Einsatz bringen und es kommt nur wenig dabei heraus? Und Gott beantwortet dann diese Frage auch gleich selber, weil mein Haus so wüst dasteht und weil jeder nur eilt, sich für sein Haus zu sorgen. Auf diese Weise wird ein Mensch vielleicht zeitweilig äußerlich reich, in Wirklichkeit bleibt er aber arm, weil ihm das Wesentliche in seinem Leben fehlt. Hier, wenn jeder nur nach dem eigenen sucht, wird Matthäus 6, Vers 33 genau auf den Kopf gestellt. Dort heißt es, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Während der fehlende Segen bei uns heutigen Menschen oft scheinbar nicht äußerlich festzumachen ist, nennen die Verse 10 und 11 in unserem Text ganz konkrete Punkte, an denen der fehlende Segen in Israel deutlich wurde. Dort heißt es, der Tau bleibt aus. Tau ist im flüssearmen Orient neben dem seltenen Regen eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung für die Landwirtschaft und damit für das Gelingen des äußeren Lebens. Ein wichtiger Teil des Segens und sogar ein Symbol für die messianische Zeit ist dieser Tau. Und wenn dieser Tau fehlt, dann fehlt in Israel nicht irgendetwas, sondern ein Gnadenzeichen Gottes. Wenn hier in unserem Text steht, der Himmel hat zurückgehalten, dann bedeutet das nichts anderes, als dass Gott das befohlen hat. Himmel ist oft eine Umschreibung für Gott. Gott will seinen Menschen ein Zeichen geben, einen Schuss vor den Bug, um sie zu einer Kursänderung zu bewegen. Und dazu kann er sich auch seiner Schöpfung bedienen. Auch die Erde gehorcht dem Befehl Gottes und gibt kein Gewächs mehr, wie es hier heißt. Gott als Herr der Natur. Und auch hier erkennen wir eine durchgehende Linie von der Sintflut über das Teilen des Meeres beim Auszug aus Ägypten, über die Propheten bis hin zu Jesus, der den Sturm auf dem Meer stillt. In Vers 12 bis 15 wird dann berichtet, wie das Volk auf diese Botschaft des Haggai reagiert hat. Vers 12 fasst ganz kurz die Reaktion des Volkes auf die Worte Haggais zusammen. Das Volk und seine Führer tun, was Gott will. Und sehr schön kommt in diesem Vers auch das Verhältnis des Volkes zu Gott zum Ausdruck. Ihr Gott Jahwe, heißt es da gleich zweimal. Jetzt ist es wieder der Gott des Volkes. Jetzt stimmt das Verhältnis wieder. Gott und sein Volk gehören zusammen für immer. Die Bibel fordert das immer wieder von uns Menschen, dass wir nicht nur akzeptieren, dass es einen Gott gibt, sondern dass wir bekennen, dass das unser Gott ist. Und das wird hier an Israel sehr, sehr schön deutlich. Die Reaktion ist überhaupt sehr schön und nachahmenswert. Das heißt hier, das Volk fürchtete sich vor Jahwe. Sich vor Gott fürchten heißt ja nicht Angst haben vor Gott, sondern an Gott glauben, ihn ehren und ihn anerkennen in seinem Anspruch an uns. Dass sich das Volk vor Gott fürchtete, das heißt auch, dass sich das Volk richtig eingeschätzt hat. Ihnen wurde neu deutlich, wer Gott eigentlich ist und wer sie selber sind. Und diese Einsicht führte dann auch zu einem Schuldbekenntnis. Und das wird am neuen Verhalten deutlich. Die Israeliten wussten, dass das falsch war, was sie seither getan hatten, und sie änderten ihr Verhalten. Dieses Volk lässt sich ganz neu in Beschlag nehmen von Gott. Sie gehen auf diesen Aufruf Gottes ein. Sie haben auf diese Stimme Gottes gehört und sie haben das nicht nur, wie gesagt, theoretisch gemacht, sondern indem sie praktisch den Tempelbau angefangen haben. Vers 13 betont noch einmal, und damit wird noch deutlicher unterstrichen, wie wichtig dieser Punkt ist, wer Haggai ist. Er ist ein Bote Gottes, ein treuer Bote. Und ein treuer Bote kann eigentlich nur das weitergeben, was er empfangen hat. Sonst ist er kein treuer Zeuge. Er kann von dem, was er von Gott hat, weder etwas wegtun, noch etwas dazusetzen. Es ist mir persönlich unbegreiflich, wie gerade heute, an diesem Punkt heute immer wieder so anhaltend und hitzig diskutiert wird. Was ist denn Gottes Wort? Damals bei Haggai war das klar und das Volk hat das akzeptiert und ich denke, wir können uns ein Beispiel an diesem Volk nehmen. Wir haben auch heute dieses Wort Gottes ohne jede Einschränkung anzunehmen. Und dann ist es großartig, wie Gott auf die Reaktion des Volkes wiederum reagiert. Gott macht diesem Volk eine großartige Zusage. Er hat gesehen, die sind umgekehrt und dann sagt er, jetzt bin ich bei euch. Auf diesem neuen Weg in die richtige Richtung bin ich Gott mit euch. Etwas Ermutigenderes hätte Haggai gar nicht ausrichten können. Gott ist dabei bei dem, was das Volk tut. Ich bin mit euch, ist auch das letzte Wort Jesu an seine Jünger und an uns. Das ist der Ausdruck der engsten Gemeinschaft mit unserem Herrn. Gott hebt mit dieser Zusage den Abstand zwischen sich und dem sündigen Volk auf und er verspricht den Beistand beim Tempelbau. Ich bin bei euch. Das ist die Garantie Gottes, dass der Aufbau gelingt, trotz aller menschlichen Widerstände. Und ich bin bei euch, das ist auch die Garantie Gottes an uns, dass unser Leben und dass unsere Arbeit im Namen Jesu gelingen wird, ebenfalls trotz aller menschlichen Widerstände. In vielen Teilen der Bibel beobachten wir denselben Dreischritt, der hier in diesem Kapitel nachzulesen ist. Gottes Wort wird gepredigt, das Wort Gottes wird angenommen und drittens, Gott erweckt die Hörer und gibt ihnen neues Leben, Kraft und Orientierung. Nach der Predigt Haggais und der Annahme von Gottes Wort kommt in Vers 13 diese großartige Verheißung und in Vers 14 heißt es, Gott erweckte den Geist des ganzen Volkes. Eine Erweckung, sofern sie echt ist, zeigt sich auch nach außen. Das Volk hat am Tempel gearbeitet. Äußerlich hat sich ja an ihrer Lage zunächst nichts geändert. Umso mehr hat sich innerlich etwas verändert. Jetzt hatten sie Zeit für Gottes Sache. Jetzt stand Gottes Anliegen an erster Stelle. Und jetzt hatte das Volk wieder den richtigen Blick für das, was echtes, lohnendes Leben ausmacht. Dieses Beispiel Israel soll auch uns herausfordern. Gottes Wort will nicht nur unsere inneren Ansichten verändern, sondern auch unser Verhalten und unser tagtägliches Arbeiten. Vers 15 nennt als Datum des Baubeginns den 21. September des Jahres 520 vor Christus. Es hat also 23 Tage gedauert, bis das Volk die Predigt Haggais verstanden und in die Praxis umgesetzt hat. Der innere Erneuerungsprozess hat seine Zeit gebraucht. Aber der Baubeginn markiert nach diesem inneren Erneuerungsprozess auch einen ganz deutlichen Wendepunkt in der Geschichte Israels. Sie haben angefangen zu bauen. Und deshalb ist es gut und verständlich, dass dieses Datum hier in diesem letzten Vers so betont wird. Es ist nicht notwendig, dass jeder von uns ebenso ein genaues Datum angeben kann, in dem bei ihm eine Wende in seinem Leben stattgefunden hat. Entscheidend ist vielmehr, dass sich in unserem Leben grundsätzlich etwas ändert und dass wir den Grundsatz Haggais in unserem Leben ernst nehmen. Gott und sein Wille an erster Stelle. Rein menschlich betrachtet ist das ja nicht attraktiv und viele haben Angst, dass sie dann zu kurz kommen, wenn sie sich selber an die zweite Stelle setzen sollen. Aber ich denke, am Volk Israel und auch an diesem Text wird deutlich, wie falsch diese Einschätzung ist. Wer sich selber an die erste Stelle setzt, wer also nur menschlich eingestellt ist und handelt, der muss auf den Segen Gottes verzichten und kommt dadurch erst recht zu kurz. Wer Gott und seine Sache zur Hauptsache seines Lebens macht, der wird erleben, wie segensreich es sich auswirkt, dass Gott auch heute noch zu seiner Zusage steht. Wenn du mit mir lebst, dann bin ich mit dir. Amen.